Herzlich willkommen zu Friedensreiter, dem Friedenslab vom Ludwig-Windthorst-Haus, der Katholisch-Sozialen Akademie des Bistums Osnabrück in Lingen und dem Institut für Theologie und Frieden in Hamburg.
So Jochen, da sind wir wieder und wir haben vor 2 Tagen überlegt, ob wir noch was zum Thema der Friedensgespräche, der Telefondiplomatie zwischen dem US-Präsidenten und Putin machen sollten. Und da war die Überlegung, sind wir nicht ein bisschen spät dran? Dann haben wir gesagt, weißt du was, wir nehmen jetzt erstmal den Termin und gucken mal, irgendwas passiert bestimmt, über das wir reden können. Und leider, zack, so viel Beständigkeit haben wir dann doch, so war es dann auch. Und wir schauen einigermaßen konsterniert in die USA und sehen, eine Entscheidung bezüglich der Universität in Harvard, die ab sofort keine ausländischen Studierenden mehr aufnehmen darf und, wenn ich es richtig sehe, auch die bestehenden nicht mehr da unterrichten darf. Wir sind eine Sendung, die sich mit dem Thema internationale Politik und Frieden auseinandersetzt, aber natürlich auch immer den gesellschaftlichen Zusammenhalt im Hinterkopf hat. Wir möchten jetzt auch hier nicht, so waren wir uns, glaube ich, einig, ich sage mal, das nächste Bashing über den US-Präsidenten aufnehmen. Aber schon, glaube ich, müssen wir am Anfang dieser Folge einmal kurz hinschauen und sagen, was in aller Herrgotts Namen passiert denn da gerade?
Ja, genau. Ich glaube, das ist in der Tat die Herausforderung, dass man nicht so auf eine Spur kommt, die du als Bashing bezeichnet hast. Auf der anderen Seite lässt die ganz reale Lage in den Vereinigten Staaten auch wenig positive Sichtweisen zu. Wobei ganz interessant ist, ich habe eben mit einem guten Freund Mittag gegessen und der sagte, gerade mit Blick auf Harvard, nicht alles, was der amerikanische Präsident macht, ist doch schlecht. Also ist es nicht im Eigeninteresse, dass man zuerst seine Leute ausbildet? Haben wir nicht auch in Deutschland an den Universitäten immer wieder Leute aus dem Ausland ausgebildet und die sind dann in ihre Heimat zurückgegangen und Konkurrenten geworden? Ich halte einen solchen Blick für sehr verkürzt. Ich glaube, dass man sich mit einer solchen Maßnahme ganz tief ins eigene Fleisch schneidet. Zum einen verliert man nicht nur kluge Köpfe aus dem Ausland, man verliert auch kluge Köpfe aus dem Inland. Und das merken wir jetzt im Augenblick auch, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die einen bestimmten Anspruch an ihr wissenschaftliches Arbeit haben, zu denen die Internationalität dazugehört, dass die aus dem Land gehen. Und es gibt ja auch wissenschaftliche Untersuchungen im Bereich der Wirtschaft, die sagen, international zusammengesetzte Teams arbeiten deutlich innovativer und fortschrittlicher und innovativer und besser als mononationale Teams das tun. Das ist die eine Seite. Also es scheint mir sachlich ein Eigentor zu sein. Das andere ist, was sind die Motive der Verantwortlichen, die diese Maßnahme treffen? Die sind ja nicht auf die Sache gerichtet, sondern sie sind darauf gerichtet, ihren Willen durchzusetzen und die Universität in die Knie zu zwingen. Und die sehr spannende Frage wird sein, was wird jetzt passieren, wenn es zu den Gerichten geht? Und wird die amerikanische Regierung nicht nur in diesen, sondern ja auch in vielen anderen Fällen das Gerichtsurteil anerkennen, wenn es nicht in dem eigenen Sinne ist?
Die Argumentation, die dahinter steht, ist ja ein Schutz der Menschen, der jüdischen Menschen, ein Schutz vor Antisemitismus, weil in den US-Universitäten ja pro-palästinensische Proteste stattgefunden haben, so wie es an anderen Universitäten auch stattgefunden hat. Und das ist ja jetzt der Aufhänger, der genommen wird, um die Maßnahmen zu begründen. Ist das nachvollziehbar aus deiner Sicht, aus der Perspektive des US-Präsidenten gedacht?
Also ich würde den US-Präsidenten jetzt fragen, aber was hat das Ganze mit der internationalen Zusammensetzung der Studierendenschaft zu tun? Also wenn es jetzt nur internationale Studierende wären, die mit diesen antisemitischen Ausfällen auffallen, dann wäre das nachvollziehbar in der Begründung. Aber das ist ja nicht der Fall. Und auch da jetzt nicht in eine Dynamik des Bashings zu verfallen. Was falsch ist, ist das Motiv. Was ein Eigentor ist, ist die Maßnahme. Was falsch ist, ist der Zusammenhang, der zwischen den internationalen Studierenden und dem Antisemitismus hergestellt wird. Was richtig ist, ist Maßnahmen zu unternehmen, die einen undifferenzierten und zu verurteilenden, eine zu verurteilende Israel-Kritik, die dann zum Antisemitismus wird, der entgegenzuwirken. Also auch da, aber auch da ist wieder Differenzierung notwendig, die ich in dieser Administration wenig erkenne. Es gibt berechtigte Kritik und legitime Kritik am Verhalten Israels. Darüber kann man diskutieren. Genauso wie es allerdings auch berechtigte Kritik an der Art der Kriegsführung der Hamas und der Hisbollah gibt. Aber das sind Punkte, über die man kann man diskutieren. Was man nicht akzeptieren darf, ist, dass das Ganze umschlägt in einen Antisemitismus, der dazu führt, dass Studierende jüdischen Glaubens Angst haben, auf den Campus zu gehen und dass sie in eine Art Sippenhaft genommen werden für das Verhalten der israelischen Regierung. Das ist mit aller Härte zu unterbinden, das ist der eine Punkt. Aber dann ist es meiner Auffassung nach, und da vermisse ich manches auch bei den Universitätsleitungen, dann ist doch gerade die Aufgabe auch der Verantwortlichen an den Universitäten, einen Diskurs mit den Studierenden zu beginnen und da auch nicht locker zu lassen. Ich weiß, dass das nicht leicht ist. Ich weiß, dass sich viele der Studierenden dem auch verweigern. Aber dann ist es doch die Aufgabe, einen Diskurs zu beginnen, um diese Radikalisierung aufzubrechen. Wenn das nicht an den Universitäten gelingt, wo soll es denn dann noch gelingen, wo man zumindest annehmen kann, dass es Menschen gibt mit einem entsprechenden mit einer entsprechenden Befähigung zum Diskurs? Das ist natürlich schon echt auch, das muss ich sagen, auch an manchen deutschen Universitäten, wirklich erschreckend, wenn man dann sieht, dass die Menschen auf Argumentation überhaupt nicht mehr eingehen, den Weg der Gewalt wählen. Das ist natürlich auch ein Armutszeugnis für die entsprechenden Studierenden.
Absolut. Wenngleich trotzdem die Frage bleibt, ist das aus seiner Sicht vielleicht auch nur der willkommener Anlass, ein Ziel zu verfolgen, was er ohnehin schon hatte?
Ja, absolut. Also da nochmal, wie viele andere Dinge instrumentalisiert er jetzt auch dieses zu verurteilende Verhalten, um etwas ganz anderes zu erreichen. Da werden wir nachher beim Thema Ukraine wieder drauf kommen. Also es geht ihm da, glaube ich, überhaupt nicht um die Sache. Und da hat doch auch der Vizepräsident die Linie klar vorgegeben. Er hat es doch in einer Rede gesagt, die Professoren sind unsere Feinde. Und auch da komme ich auf etwas, was nachher noch Thema sein wird. Papst Leo XIV. Hat doch deutlich gemacht, dass gegen all diese Kommunikation der Gewalt und des Hasses eines vor allen Dingen hilft, nämlich die Fähigkeit zur intellektuellen Aufarbeitung, zum Diskurs, dass Bildung eine der wichtigsten Waffen gegen diese Form des Extremismus ist und dieses Hasses und dieser Bilder des Krieges.
Wäre es zu viel gesagt, wenn man behaupten würde, die Maßnahmen, die jetzt getroffen werden, passen in ein Bild, was zum Ziel hat, eine Art Gleichschaltung der amerikanischen Gesellschaft auf die MAGA-Ziele?
Das kann man kurz und klar, glaube ich, mit Ja beantworten.
Dann stünde aber doch eine größere Strategie hinter dem ganzen Tun, als wir es bislang vermutet haben hier in dieser Runde.
Also mit Strategie, wir haben ja immer schon gesagt, der amerikanische Präsident hat eine ungefähre Vorstellung und dann ist der Bauch sein Navi. So dem folgt er dann. Aber wir haben ja immer gesagt, hinter dem Präsidenten steht eine zweite Reihe, unter anderem der Vizepräsident, der diesen Aufspruch über die Professoren gemacht hat, die mit ihrer Ideologie des Postliberalismus und mit ihrem gesellschaftlichen Bild genau die Dekonstruktion dieser liberalen Demokratie als ausdrücklich genanntes Ziel haben. Und dann haben wir nochmal die Magerbewegung, die sicherlich nochmal etwas unschärfer, aber doch auch in ähnliche Richtung marschiert.
Dieses Zitat von Vance, das stammt ja nicht von ihm, sondern er wiederum zitiert Richard Nixon aus einem Gespräch mit Kissinger, als es um die Frage ging, wie sie den Vietnamkrieg einigermaßen PR-technisch ordentlich überstehen würden. Und da ist das dann gefallen. Ich meine, das macht es jetzt nicht besser, dass er es jetzt erneut aufgreift, aber das ist ja, ja quasi ein historisches Zitat aus den USA.
Ja, aber so wird da ja gearbeitet. A, muss ich mich jetzt mal bei dir bedanken, das wusste ich noch nicht. Ich habe was von dir gelernt, wie schnell doch so ein Jahr vergeht. Nein. Nein, aber ganz im Ernst, ja, es ist nochmal eine wichtige Zusatzinformation. Sie verändert aber meinen Blick darauf wenig, weil er sich dieses Zitat zu eigen macht.
Genau, ja, bestimmt. Da hast auch du mal recht.
So, jetzt waren wir beide nett genug zueinander. Lass uns
das zum reicht auch für Thema diese kommen. Sendung. Ja, aber genau das ist die Frage. Also wo führt der Weg noch hin und wie dreist können die Maßnahmen sein? Du hast vorhin auch nochmal die Frage gestellt, was passiert, wenn die Gerichte das wieder in Ordnung bringen? Ich fürchte, dass diese Gleichschaltung tatsächlich mit den Mitteln der Demokratie funktionieren kann, weil die genug andere Stellschrauben haben, oder Daumenschrauben haben, die sie anziehen können. Selbst wenn diese Maßnahme jetzt gerichtlich verboten wird, die es der Universität so schwer macht, dass sie vielleicht einknicken muss oder aber, dass es dazu führt, dass alle anderen Universitäten prophylaktisch einknicken und sagen, also das ersparen wir uns jetzt mal. Vielleicht auch mit dem Gedanken, die nächsten 3,5 Jahre irgendwie zu überleben und dann zu gucken, was dann passiert. Aber das Ganze passiert mit den Mitteln, die Demokratie ihm zur Verfügung stellt, Klammer auf, das Ganze mag dann vielleicht sogar eine Blaupause für den einen oder anderen in Deutschland sein, der in ähnliche Richtung gehen möchte und sehen möchte, was passiert oder was ist alles möglich in dem Zusammenhang.
Also ja, ich gebe dir in dem Punkt recht, dass vor allen Dingen das Prinzip des vorauseilenden Gehorsams ja jetzt schon auch zu beobachten ist und dabei dann eine wesentliche Rolle spielen wird. Das ist ja auch etwas, was in den Diskussionen hier häufiger auftaucht. Warum gibt es so wenig Widerstand innerhalb der Vereinigten Staaten? In dem Punkt gebe ich dir absolut recht. Ich habe etwas Hoffnung in Bezug auf die bundesrepublikanischen Institutionen und die Demokratie, weil die weniger personalisiert und auf die Personen des Präsidenten zugeschnitten sind, also in unserem Fall des Bundeskanzlers, der Exekutive wie in den Vereinigten Staaten. Und natürlich ist ein großes Problem die große Einheitlichkeit und teilweise auch der Kadavergehorsam gegen die eigenen Überzeugungen, die in der Republikanischen Partei vorherrschen. Das ist ja teilweise unfassbar, wie da wirklich auch die Republikanische Partei wirklich auf einer Linie ist. Das haben wir jetzt wieder gemerkt bei der Gesetzesabstimmung, dieses große, schöne Gesetz in den Vereinigten Staaten, wo nur zwei Abgeordnete im Repräsentantenhaus, die den Mut gehabt haben, dagegen zu stimmen. Deutlich mehr waren auch wirklich andere Überzeugungen und haben das auch zum Ausdruck gebracht. Aber da wird dann schlicht und ergreifend damit gedroht, dann wirst du bei den nächsten Vorwahlen einen Gegenkandidaten bekommen.
Wobei wir merken, wir haben auch eine Gegenbewegung. Es scheint langsam zu bröckeln. Kommen wir gleich zu, wenn wir über Ukraine und die Schlussfolgerung aus dem Zitat, aus dem Telefonat sprechen. Mhm. Da deutet es sich ganz anders an. Das ist auch nochmal spannend zu beobachten.
Ja, obwohl die Frage ist, war ja auch bei diesem Gesetz jetzt, was wird vorher angekündigt und was wird nach den Drohungen und Bearbeitungen dann letztendlich wirklich umgesetzt?
Ja, das stimmt. Du hast Papst Leo schon angesprochen. Wir haben gerade davon auch gesprochen, dass die Argumentation bezüglich der Maßnahmen gegen Harvard auch einen religiösen Kontext haben, den Schutz Israels und der Juden, die Trump in den Vordergrund geschoben hat, um damit Dinge zu begründen. Das ist an der einen Seite merken wir auch immer wieder, dass Religion einen immer größeren Faktor auch spielt, auch Motivlage ist oder es ist immer wiederkehrend, vielleicht auch in Wellenbewegungen, die schreckliche Ermordung der beiden israelischen Botschaftsmitarbeiter durch durch einen Menschen, der das Ganze mit seinem Einsatz für Palästina begründet hat. Also wir sehen tatsächlich, wie Religion immer mehr, vielleicht auch gar nicht immer mehr, aber immer wieder eine Begründung für Hass und Gewalt darstellt. Und gleichzeitig feiern wir alle einen sehr politischen Papst, der sich in seinen ersten Worten nicht jovial Buonasera an die Gemeinde gerichtet wie sein Vorgänger, sondern sofort eine Friedensbotschaft gesetzt hat. Also sich in die Nachfolge des Friedensfürsten in aller Radikalität sofort gestellt hat und das auch in den ersten Tagen immer wiederholt hat, indem er auch diese Friedensbotschaft politisch definiert und runtergebracht hat. Also ein Papst, der sein Amt sehr politisch versteht. Tut das der Weltpolitik gut, wenn sich der religiöse Führer der katholischen Kirche gleich von Anfang an so politisch in die Diskussion einbringt?
Also lass mich mit dem Papst anfangen und dann lass uns gleich auch nochmal die Frage der Rolle der Religion für Gewalt und Frieden kurz anschauen. Ja, ich glaube, wir haben mit Papst Leo, ein Oberhaupt der katholischen Kirche, das eine hohe Sensibilität für die Fragen der Zeit besitzt. Das ist auch bei seiner Ansprache zum Beispiel vor den Journalistinnen und Journalisten deutlich geworden, aber eben auch beim ersten Auftritt auf dem Petersplatz, als auf die Loggia getreten ist. Da wurde wirklich deutlich, dieses Thema wird ein Thema sein, das sein Pontifikat bestimmt, das Thema Frieden. Und dass er auch bereit ist, das mit ganz konkreten Maßnahmen zu untermauern. Ich glaube schon auch, dass auch Papst Franziskus ein hochpolitischer Papst gewesen ist, dessen erste Reise ging ja zu den Bootsflüchtlingen. Das hat ihn in die Gefängnisse geführt, etc. Ich glaube, dass Papst Leo das nochmal auf eine andere, vielleicht ein wenig diplomatischere, aber nicht weniger entschlossene Weise tun wird. Und da auch nochmal wirklich ja auch im technischen Sinne politischer, dass er sich wirklich auch und die katholische Kirche als politischen Player einbringen wird, weniger konfrontativ, aber vielleicht doch auch konkrete Maßnahmen ermöglichend. Und ich glaube, wir haben es einfach mit einem sehr klugen, auch intellektuell klugen Papst zu tun, der wirklich uns da auch Hoffnung machen kann, dass er in verschiedenen Konflikten eine konstruktive Rolle spielen wird.
Freut sich Frau Klöckner?
Ja und nein. Ach, weißt du, diese Frage mit Frau Klöckner, ich habe ja auch deinen LinkedIn-Post gesehen, den ich ja grundsätzlich gar nicht falsch finde, aber das würde ich gar nicht so hochspielen. Ich finde das unglücklich, dass sie das als Bundestagspräsidentin gesagt hat. Aber ich glaube, Papst Leo der 14. repräsentiert, glaube ich, schon etwas von dem, was sie vielleicht auch gemeint hat. Also, dass die katholische und die evangelische Kirche sich nicht im parteipolitischen und alltagspolitischen Klein-Klein verliert. Das ist so ein bisschen wie die ethische Beratung. Eine gute ethische Beratung besteht nicht darin, dass ich jemandem sage, du musst es so oder so machen, sondern dass ich jemanden die Argumente an die Hand gebe, die er abwägen muss, um eine ethisch verantwortliche Entscheidung zu treffen. Das heißt, dass ich nicht direkt als Player da drin bin, sondern dass ich Maßstäbe vorgebe, nach denen die Entscheidungsträgerinnen und Träger in der Politik dann entscheiden können. Dann gibt es immer noch mal Maßnahmen, wo ich klar meine Stimme erheben muss, um mich an die Seite der Benachteiligten zu stellen, weil es der Politikbetrieb nicht tut. Aber in vielen großen politischen Fragen sollten wir das ethische Handwerkszeug an die Hand geben. Und das ist auch beim Papst zu spüren, aus einer spirituell gefüllten Haltung heraus. Und ich glaube, ein bisschen ist auch das was Frau Klöckner gemeint hat. Also ich will es ihr zumindest mal positiv unterstellen.
Das tun wir natürlich. Die Vorlage wollte ich dir ja entsprechend dann auch für eine so versöhnliche Antwort geben. Übrigens auch nochmal, weil ich jetzt ja die ganze Zeit nur die Fragen gestellt habe, aber auch meine Meinung zum Papst ganz kurz. Ich denke auch und bin davon überzeugt, dass jeder konsequente Einsatz für den Frieden auf allen Ebenen natürlich hilfreich und notwendig ist. Und wenn der Papst sich in die Politik einbringt und den Mut hat, das zu tun und auch die Fähigkeiten mitbringt, das zu tun, und das tut dieser Papst auch, das mit klugen, bedachten und eben nicht so, ich sag mal, sprunghaften Maßnahmen zu tun, wie sein auch von mir über alle Maßen geschätzter Vorgänger, der eine ganz andere Handschrift in die Sache reingebracht hat, kann das tatsächlich eine sehr, sehr, sehr kluge Wahl des Kardinalskollegiums gewesen sein. Und ich sag mal, am Anfang, also als ich es gehört hatte, Leo der 14., habe ich gedacht, was ist das für eine Botschaft, die dahinter steht? Der letzte Leo, das sind schon fast 200 Jahre her. Ist das ein Blick in die Vergangenheit? Und wenn man sich dann etwas damit auseinandergesetzt hat und gesehen hat, dass Leo der 13. die erste Sozialenzyklika auf den Markt gebracht hat, dann ist das auch nochmal eine Botschaft, die da mitschwingt. Und die er, glaube ich, auch für sich ganz deutlich gemacht hat, dass er auch das Soziale in diesem Zusammenhang mitdenken und als einen Faktor des Friedens auch sehen wird. Also die soziale Einheit, die soziale Gerechtigkeit ist auch ein Faktor für Frieden, nicht nur in der Gesellschaft, sondern in der Welt insgesamt. Und das ist nochmal, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft, die er gesetzt hat, der er ja als Kardinal auch der US-Regierung schon nochmal deutlich gesagt hatte, wo er Fehlinterpretationen ihres Handelns sieht, so es sich auf die Bibel bezieht.
Und ich glaube wirklich, dass dieses Nacheinander von Papst Franziskus und Papst Leo durchaus ja so ein geistgeleitetes Handeln wirklich deutlich macht. Weil ich glaube, dass Papst Franziskus auch innerhalb der katholischen Kirche, aber auch der Gesellschaft etwas aufgebrochen hat, auch mit seinen Symbolen, mit seinen Handlungen, um ein Bewusstsein zu schaffen, an dem Papst Leo jetzt anknüpfen kann. Und er hat schon auch zentrale Punkte nochmal gesetzt. Also wenn ich an die Enzyklika Laudato Si denke zum Beispiel, die hat ja weit über das binnenkirchliche Umfeld hinaus wirklich auch Resonanz gefunden und Bewusstsein nochmal geweckt. Und ich glaube, dass wirklich jetzt die Aufgabe von Papst Leo ist, nicht nur den Weg einfach weiterzugehen, aber anknüpfend an dem, wofür Papst Franziskus den Weg etwas geöffnet hat, wirklich jetzt auch in die operative Umsetzung zu gehen. Und da, glaube ich, ist Papst Leo der 14., so wie ich ihn erlebe, der Richtige dafür.
Wobei ich persönlich, aber so setzt jeder seine Schwerpunkte, Fratelli Tutti eigentlich noch bedeutsamer fand, weil er da tatsächlich auch das Zusammenleben der Menschen in mehr nochmal in den Fokus genommen hat. Also die Anwendbarkeit finde ich da auch nochmal sehr, sehr wichtig.
Absolut, aber zwei großartige wirklich Enzykliken. Ne?
Ja. Nicht zuletzt wird ihm ja auch zugeschrieben, dass er durch seinen Tod mindestens dazu beigetragen hat, dass dieses ikonische Bild entstanden ist, wie sich Trump und Zelensky zusammengesetzt haben und im Kirchenschiff im Petersdom dieses Gespräch, dieses vertrauliche Gespräch wirklich nur entre nous geführt haben. Wie schätzt du das ein?
Ja, erstmal fällt mir da ein biblisches Gleichnis Jesu ein, der davon spricht, dass manche Samenkörner eben oft auf den harten Boden fallen und nicht aufgehen und manche da auf den guten Boden.
Kirchenboden oder war das?
Es wäre sehr, sehr schön gewesen, wenn dieses Erlebnis rund um die Beerdigung bei Trump wirklich etwas nachhaltig ausgelöst hätte. Und da die Hoffnung herrschte ja für kurze Zeit, ich will ehrlich sagen, ohne rechthaberisch sein zu wollen, das ist eigentlich nicht meine Hoffnung gewesen. Mich überrascht die Überraschung mancher, dass jetzt der US-Präsident wieder Positionen kassiert hat, die er im Gespräch mit den europäischen Staatsoberhäuptern in dem morgendlichen Telefonat zugesagt hat. Ich glaube, zum Teil ist das auch nur eine taktische Überraschung. Ich glaube, auch jemand wie Bundeskanzler Merz hat nicht unbedingt damit gerechnet, dass Trump bei dieser Position bleibt. Es zeigt einfach, dass wir es damit wirklich mit einem auch schwachen Präsidenten zu tun haben, der sobald er wieder mit Putin telefoniert, dann wieder im Grunde genommen in eine andere Richtung geht und Positionen aufgibt. Und schauen, wenn wir uns mal wirklich anschauen, was in diesem Telefonat vereinbart worden ist, dann ist das ja auf der einen Seite der Rückzug der Vereinigten Staaten aus den direkten Verhandlungen. Das ist auch US-seitig der Rückzug von der Bereitschaft, Sanktionen zu erklären, sondern es wird eher perspektivisch darauf hingewiesen, was man ja zukünftig wirtschaftlich wieder mit Russland machen könnte, wobei ich das für sehr überzogen halte, was es da an Erwartungen gibt.
Lass mich da ganz kurz einhaken. Wenn wir uns ein Drehbuch hätten überlegen müssen, wie wird Putin gebrieft, damit er in dieses Gespräch hineingeht, dann hätte doch jeder von uns gesagt, der wird ihm sagen, lass uns Deals machen, lass uns zusammenarbeiten, wir können gemeinsam hier Großes erreichen, weißt du eigentlich, wie viel Bodenschätze ich habe, komm, das ist doch jetzt mal im Vordergrund. Und genauso ist das Gespräch ja offensichtlich auch gelaufen. Ja. Und dass der US-Präsident davon dann sich auch gleich an diesem Fliegenfänger hängen bleibt, statt vorher gebrieft werden, sondern pass auf, das wird er machen und du musst dann hinterher, also Schlichtheit hatten wir in anderen Zusammenhang mit dieser Person auch schon mal bemüht als Begriff. Ist das denn irgendwie noch fassbar,
wie er reagiert wird? Ich glaube, das ist fast Zeitverschwendung, sich da noch in der Tiefe mit zu beschäftigen. Das ist ein feststellbarer Fakt, dass ihm die Eignung für dieses Amt einfach fehlt. Wenn wir uns nur den Auftritt mit dem südafrikanischen Präsidenten angucken, wo er wirklich ganz klar, er würde es Fake News nennen, unterliegt, dass er Videoaufnahmen vorführt, die gar nicht aus Südafrika stammen, wie sich jetzt herausgestellt hat. Er vertraut auf Quellen, die schlicht und ergreifend unseriös sind. Und das Ganze führt dann eben zu Eingeständnissen, die man wirklich nur noch fatal nennen kann. Also eine Vereinbarung ist, dass Russland ein Memorandum der Ukraine vorlegen wird, in dem die Bedingungen und der Zeitplan für einen zukünftigen Friedensvertrag aufgeführt sind. Also da sind wir doch genau bei dem, was man einen Diktatfrieden nennt. Wenn die russische Seite das vorgeben kann und das wird einfach so hingenommen und akzeptiert, dann sind wir doch in der Dynamik schon in einer ganz falschen Richtung. Und das, Marcel, unterscheidet sich eben massiv in dem, was amerikanische Präsidenten, und diesen kleinen Exkurs erlaubt mir, was amerikanische Präsidenten in der Vergangenheit an Vermittlungsleistungen in die Weltgeschichte eingebracht haben. Ich will dir mal ein Zitat nennen. Und du kannst ja dann mal raten, wann Trump das gesagt hat. Ich mag die Russen, schreibt der Präsident, aber das amerikanische Volk favorisiert die andere Seite. Und als Folge davon, so bemerkt er, müsse Washington gewissenhaft in seiner Unparteilichkeit zwischen den Kämpfen sein.
Welcher Präsident das gesagt hat?
Ja.
Ich würde auf den Amtierenden tippen.
Ja, das ist aber nicht wahr, sondern es ist Theodore Roosevelt gewesen im japanisch-russischen Konflikt. Also das heißt, er hatte persönlich schon Sympathien für Russland und trotzdem hat er dann in den Verhandlungen wirklich eine neutrale Position eingenommen. Und deshalb ist dieser russisch-japanische Krieg beendet worden mit langwierigen Verhandlungen, weil er diese Verhandlungen so lange geführt hat, bis beide Seiten mit Gesichtswahrung das Ganze annehmen konnten und weil beide Seiten darauf vertraut haben, dass er eine neutrale Position vertritt. Das, was der amerikanische Präsident jetzt macht, ist das genaue Gegenteil. Er zeigt seine Abneigung immer wieder gegen die Ukraine und Zelensky, auch aus persönlichen Motiven heraus. Siehe Biden, Hunter Biden, und zeigt Sympathien für die russische Seite. Und er lässt nicht die Parteien aus einer neutralen Position heraus die verschiedenen Interessen aushandeln, sondern er hat im Vorhinein schon ganz, ganz viele Positionen abgeräumt, die den Interessen Russlands zuwiderlaufen. Also zum Beispiel die Frage der Krim noch zu diskutieren. Das hat er alles abgeräumt. Und dann, anders als alle anderen amerikanischen Präsidenten zuvor, ist diese Vermittlungsposition ganz offensichtlich verbunden mit Eigeninteressen, siehe Rohstoffdeal. Also das krasse Gegenteil von dem, was wir bisher von amerikanischen Präsidenten erlebt haben.
Ja, und gleichzeitig auch der Hinweis, dass er die Lust an der Lösung des Konfliktes offensichtlich verloren hat.
Also, die 24 Stunden sind halt rum, ne?
Die sind schon eine Weile rum. Aber das ist ja ein ja, ich will mich jetzt gar nicht verlieren in diese Kopfschüttelei und Bashing wollte man auch nicht betreiben, aber das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da wird ihm eine andere Möhre vor die Nase gehalten, die da heißt wirtschaftliche Zusammenarbeit, Deals machen, Einnahmen generieren. Und dann wird aus dem selbsternannten Anwärter für den Friedensnobelpreis ein, okay, mach ich halt das. Und die Botschaft, die daraus hervorgeht, ist ja die an die Europäer, ihr müsst eure Sachen selber organisieren.
Absolut richtig. Und ich glaube, es nutzt ja auch nichts, bei dieser Klage stehen zu bleiben. Und gleichzeitig, das haben wir auch an anderer Stelle schon gesagt, muss man eben auch nochmal deutlich machen, der eigentliche Verursacher dieser ganzen Probleme sitzt nicht in Washington, sondern sitzt in Moskau. Dass wir in aller Kritik an der amerikanischen Administration das nicht vergessen und auch die schwierige Rolle, die Länder wie Iran, Nordkorea und China da spielen. Aber das ist genau dann der Punkt, wo wir sicherlich auch in den nächsten Folgen und wo auch der politische Diskurs nochmal gucken muss, gibt es eben von europäischer Seite irgendeinen Ansatzpunkt, und darauf weist Papst Leo ja auch in seinen Ansprachen hin, wirklich diese Dynamik und diese Logik des Krieges zu durchbrechen. Und da glaube ich eben, wenn wir kurz nochmal auf Papst Leo zurückkommen, darin liegt seine Aufgabe und darin liegt auch die Aufgabe der anderen Religionsvertreter, eben in diesem ganzen politischen und mächtepolitischen Hin und Her einen Bewusstseinswandel und einen Klimawandel herbeizuführen. Dass wir wieder zu der Überzeugung kommen, die nicht von den Regierungen herkommen wird, sondern von den Bevölkerungen her. Frieden ist wirklich möglich. Krieg ist nicht das notwendige Mittel. Und wir können eine andere Welt schaffen. Das ist ja immer leichter als Gutmenschentum und Illusionismus abgetan. Aber ich glaube, darin liegt die einzige Chance in der jetzigen Situation, die Dynamik zu durchbrechen, die eine resignierende Akzeptanz dafür aufbringt, dass wir jetzt wieder in einer Zeit der Großmächte sind und der militärischen Auseinandersetzung und Gewalt. Da muss es eine geistige und auch vielleicht spirituell getragene Gegenbewegung geben. Und das in einer Welt, und da kommen wir eben zu dem Thema, was wir noch behandeln wollten, nämlich Religion als Konfliktfaktor und Religion als Kriegstreiber. Religion kann, und das haben wir auf erschreckende Weise an vielen Stellen gesehen, ein furchtbares Gift sein und ein furchtbarer Brandbeschleuniger für Konflikte. Ob das der ganze Mittlere Osten gewesen ist, Syrien, Irak, Israel, Palästina, aber auch im Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine gibt es viele religiöse Faktoren. Und dann ist es die verdammte Pflicht der Religionsvertreter und der Religionsgemeinschaften, eben auch das Gegengift zur Verfügung zu stellen. Und das benennt Papst Leo in seinen ersten Ansprachen immer sehr, sehr deutlich. Und es wird auch verwirklicht in vielen religiös getragenen Friedensinitiativen vor Ort. Auf einer Konferenz in Münster, bei der es um das Thema Religion als Friedensfaktor ging, habe ich den Vorsitzenden der Rabbis for Human Rights kennengelernt. Eine Organisation, in der Rabbiner sich in das Westjordanland begeben, an die Grenze zwischen Israel und Gaza, um eine überbordende Gewalt gegenüber der palästinensischen Bevölkerung zu verhindern. Sie sagen sehr deutlich, dass sie inhaltlich in vielen Fragen mit den Menschen, die sie dort beschützen, nicht übereinstimmen. Aber sie sagen, indem wir gegenüber unberechtigter und überbordender Gewalt diese Menschen zu schützen versuchen, schaffen wir eine erste Vertrauensbasis, auf der dann auch so etwas wie Frieden aufgebaut werden kann. Und ich glaube, das wird auf Zukunft hin sehr notwendig sein. Und da werden die Religionsgemeinschaften in einer Welt, da gebe ich dir recht, in der Religion wieder vermehrt eine Rolle spielen wird. Mal Europa ausgenommen, ist das auch eine Chance, die auf Seiten der Religion liegt.
Wenn man sich das den einen oder anderen Podcast, ich will nicht Konkurrent sagen, sondern Marktbegleiter von uns anhört, dann wird ja auch immer wieder die Frage gestellt, wie konkret muss diese Arbeit von Papst Leo denn sein? Also ein bisschen zur Frage, muss er eine Friedenskonferenz im Vatikan durchführen? Muss er die Leute zusammenbringen? Muss er sie an einen Tisch bringen, das qua seiner Amtsautorität sozusagen tun? Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe und jedenfalls wäre das eine These, der ich auch zuneigen würde. Ich glaube, dass das auf gar keinen Fall seine Aufgabe sein kann, sondern er muss, wie du gerade gesagt hattest, den geistlichen Rahmen, die Impulse, die Stimmungen platzieren und darf sich nicht zum Hilfsdiplomaten der Vereinten Nationen erheben, die eigentlich genau dieses leisten müssten, aber dazu schon lange nicht mehr in der Lage sind.
Ja, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, der kann nicht der Moderator dieser Friedensgespräche sein. Aber möglicherweise könnte er den Rahmen im Vatikan zur Verfügung stellen. Also wirklich zu sagen, ja, ihr trefft euch im Vatikan und wir stellen die Rahmenbedingungen zur Verfügung. Und an diesem besonderen Ort versuchen wir, da Friedensverhandlungen zu schaffen. Ich weiß nicht, ob auch das wieder zum Beispiel von russischer Seite irgendwie instrumentalisiert werden könnte, aber das könnte ich mir vorstellen. Und das Ganze dann in einer Weise zu begleiten, die die Verhandelnden wirklich an ihre Verantwortung erinnert. Mir ist sehr im Blick oder im Gedächtnis und im Herz geblieben dieses Bild, wo Papst Franziskus, ich glaube, es war den Delegationen im Südsudan, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Delegation im Südsudan, als es dort Friedensgespräche gab, dass er denen die Füße geküsst hat. Als Zeichen wirklich, ich mache mich hier zum Diener von euch allen, um euch an eure Pflicht zu erinnern, Frieden zu schaffen. Und das ist dann mehr als Symbolpolitik. Also ich glaube, ich gebe dir recht, also die höchstens hinter den Kulissen auch Diplomatie zu machen, aber das ist nicht die Hauptaufgabe, sondern ist ein Klima und einen Raum zu schaffen, in dem sich, so romantisch das jetzt klingen mag, aber die Herzen der Mächtigen auch wenden können. Weil Realpolitik gibt es genug und die ist in Teilen auch notwendig. Aber wenn es nicht einen spirituellen und einen geistigen Wandel gibt, dann laufen wir vermehrt auf Katastrophen zu und dann laufen wir auch vermehrt darauf zu, dass die Welt immer mehr von militärischer Gewalt geprägt wird.
Aber am Ende des Tages lässt sich unsere Sicherheit, auch die in Europa, nicht durch himmlische Heerscharen sicherstellen, sondern durch Soldaten. Das ist nun mal das Spiel der Kräfte. Und da sehen wir gerade, wenn wir schauen, dass gerade erst die Die Panzerbrigade 45 in Litauen, die deutsche aufgestellt worden ist, zwei, drei Tage nachdem die dort das Gedenken hatten über die Partisanentätigkeiten gegen das Dritte Reich. Gleichzeitig jetzt aber deutsche Soldaten mit großer Euphorie und Dankbarkeit dort empfangen, weil diese Brigade natürlich an der Ostflanke der NATO ein Stück weit Sicherheit mit darstellt, Klammer auf, wahrscheinlich die einzige in vollumfänglich ausgestattete und funktionierende Panzerbrigade, die Bundeswehr im Moment oder demnächst zu bieten hat, wenn sie dann völlig aufgestellt ist. Das können wir vielleicht an anderer Stelle mal mit einem Rüstungsexperten oder General diskutieren, den Zustand der Bundeswehr, aber da soll sich ja auch was ändern. Aber trotzdem haben wir diese Indienststellung der Panzerbrigade in Litauen als ein Zeichen bis hierhin und nicht weiter. Wir sind schon bereit, unsere Sicherheit selbst in die Hand zu nehmen. Ist das auch schon eine Reaktion? Ich meine, das ist ja schon viel länger geplant, dass sie dorthin soll. Aber war das ein frühzeitiges Zeichen oder eine Reaktion auf die erste Präsidentschaft dieses US-Präsidenten, dass Europa deutlich gesagt hat, wir müssen auch unsere und zeigen, dass wir gewillt sind, unsere Verantwortung selber in die Hand zu nehmen?
Also erstmal muss man in der Tat grundsätzlich sagen, und das mit den himmlischen Heerscharen ist in der Tat eine geniale Brücke, Respekt und Chapeau. Also ich glaube in der Tat, man muss auch dem Bösen und der aggressiven Gewalt in die Parade fahren, um die Schwachen zu schützen. Alles andere wäre naiv. Und von daher glaube ich, muss man auch nicht von Aufrüstung der Bundeswehr sprechen, sondern in der Tat von der Verteidigungsfähigkeit, die hergestellt werden muss, damit es nicht zu einer ganz einfachen Dynamik der Gewalt kommt. Auch das kann unverantwortlich sein, indem eigene Schwäche dazu einlädt, Gewalt als Mittel der Politik anzuwenden. Von daher ist das auch ein Teil von verantwortlichem Handeln. Und das, was du über die neu aufgestellte Brigade sagst, ich glaube, man kann schon sagen, dass mit Verteidigungsminister Pistorius eben eine neue auch Grundausrichtung in die Bundeswehr hineingekommen ist. Und da beißt die Maus keinen Faden ab. Wir haben unsere Hausaufgaben vorher nicht gemacht. Ein Teil der Hilflosigkeit sowohl gegenüber Russland als auch die Abhängigkeit gegenüber den Vereinigten Staaten ist auch ein Ergebnis unserer militärischen Schwäche. Sonst könnten wir in anderen Fragen im Augenblick auch in den Diskussionen mit den Vereinigten Staaten ganz anders diskutieren, als wir es im Augenblick tun. Wir können es nicht, weil wir eben diese militärischen Mittel nicht haben.
Armen hochwürden.
So ist es.
Ja, alles gesagt, würde ich sagen.
Ich würde auch sagen, ich glaube, wir haben das Feld mal wieder umfangreich abgegrast. Aber die Herausforderung bleibt in der Tat nicht in ein Klagen zu verfallen. Das erlebe ich bei mir selber auch. Und weiter wirklich auch nach Möglichkeiten zu suchen, wie man aus dieser Logik der Gewalt herauskommen kann. Und das hat mich wirklich, dann schließen wir auch mit Papst Leo, wirklich beeindruckt, dass er gesagt hat, das beginnt eben auch mit dem Blick auf den anderen. Der ist entweder schon von Hass oder von Friedensbereitschaft geprägt. Und das ist, glaube ich, auch ein Mittel, einen Friedenswege offen zu halten. Wie schauen wir auf Russland? Wie schauen wir auch auf jemanden wie Trump? Mit der notwendigen Kritik, aber eben auch nicht mit Hass und Verachtung. Das ist manchmal eine große Herausforderung. Und das ist was zutiefst Menschliches, dass man diesen Impuls in sich hat. Aber zwischen Reiz und Handlung liegt dann immer noch diese Lücke der Verantwortung und der Entscheidung. Und ich glaube, darum geht es, dass wir eben nicht diesem Impuls nachgeben, jetzt nur mit Verachtung und Hass auf die anderen zu schauen, sondern A, auch selbstkritisch bei uns anzufangen, wo liegen unsere eigenen Anteile an dem, womit wir im Augenblick kämpfen, und wo liegt konstruktiv auch die Möglichkeit, vielleicht manchmal auch an den Herrschenden vorbei, neue Möglichkeiten der Verständigung zu suchen.
Die letzten 2,5 Minuten werde ich mir gleich nochmal anhören. Die waren geschliffen. Ein schönes Outtake für eine der Shorts-Folgen, wenn wir nochmal auf diesen Podcast hinweisen wollen. Da war ein schönes Zitat dabei. Chapeau. Es war mir eine Freude mit dir mal wieder. Auch wenn die Themenlage uns immer wieder herausfordert und nicht zur Freude Anlass bietet. Aber ich glaube, wir haben das ganz gut in den Blick genommen heute.
Danke dir und ein schönes Wochenende.
Auch den Hörerinnen und Hörern natürlich und den Zuschauerinnen und Zuschauern. Lassen Sie gerne ein Like da. Schauen Sie auf der LinkedIn-Seite nach und der Friedensreiter-Seite. Und folgen Sie uns einfach, dann verpassen Sie auch gar keine Folge, denn das wäre wirklich zu schade.
So ist das. Nachfolge ist immer gut.